Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Grüß dich, Andreas.
Hallo Tim, grüße dich.
Heute mal was ganz Besonderes. Ihr kriegt das vielleicht gar nicht so richtig mit, aber wir sitzen uns wirklich gegenüber. Wir haben quasi für uns einen Live-Podcast, in dem wir uns nochmal sehen. Was ganz Besonderes für uns. Ich bin gespannt, ob man das bei der Aufnahme merkt, dass sich da was verändert hat. Ja, und wenn ihr im Hintergrund was ein Rauschen hört, dann ist das der Bodensee. Wir sind nämlich auf der Aero in Friedrichshafen und haben hier zwei gemeinsame Tage zusammen. Das wird sehr spannend für uns.
Genau, zwei gemeinsame Tage, zwei Zimmer, aber ja. Ein Sofa, auf dem wir sitzen.
Ja, genau.
Tim, heute geht es ja um das Thema Sicherheit insgesamt, wenn man es so nehmen will. Und wir wollten über das Thema Risk Assessment sprechen. Kannst du da ein bisschen zu sagen, Risk Assessment ist ja ein wahnsinniger Begriff, was man darunter versteht. Wofür brauchen wir ein Risk Assessment?
Also ganz einfach gesagt, solange der Hubschrauber funktioniert, sind wir Piloten ja heutzutage fast überflüssig. Das heißt also, wenn irgendwas passiert, müssen wir vorher schon mal analysieren, was kann denn eigentlich so passieren bei den Flügen, die wir vorhaben. Da muss man so ungefähr für jedes Verfahren, für jede Flugdurchführung, die man macht, mit dem, was man tut, vorher schauen, was gibt es denn da überhaupt für Gefahren? Welche Faktoren spielen damit rein, die einen Flug eventuell gefährlicher machen, als er sein müsste?
Das hast du gut erklärt. Ja, genau, richtig, ja. Und vor allen Dingen auch, das verlangt ja sogar die Behörde von uns, dass wir analysieren, was ist gefährlich und wie könnte man es sicherer machen? Indem man einfach sagt, weiß ich nicht, ein Autorotationsflare in einem Meter Höhe ist gefährlich. Wie können wir es sicherer machen? Wir flären einfach höher, um es mal ganz stumpf so ein bisschen zu erklären.
Ja, genau.
Und da müssen wir uns vorher ausdenken, oder ich mache jetzt noch mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir wollen von unserem Büro übers Vorfeld zum Hubschrauber laufen. Wenn da Steine auf dem Vorfeld liegen oder unebenheim sind, könnten wir mit dem Fuß umknicken. Also was könnten wir als präventive Maßnahme nehmen sozusagen? Der Hausmeister pflastert den Boden neu, dass wir nicht mehr umknicken können. Das ist jetzt, wie gesagt, ein ganz stumpfes Beispiel, aber nur, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, dass man vorher darüber nachdenkt, wie können wir es sicherer machen. Und am Ende kommt dann ein Wert raus, wo man sagt, das ist akzeptabel, das Risiko, übers Vorfeld zu gehen zum Hubschrauber oder eben auch nicht.
Ja, und allein die Tatsache, dass man sich damit auseinandersetzt, ganz oft funktioniert das ja, indem man Werte nimmt, indem man sagt, okay, schlechtes Wetter gibt mir jetzt 5 Extrapunkte und unausgeschlafen gibt mir 10 Extrapunkte und irgendwann habe ich so eine Gesamtpunktzahl unter allen Dingen, die ich da analysiere und dann ist das grün, gelb oder rot, also kein Risiko, mittleres Risiko, hohes Risiko und allein dadurch, dass ich das sehe, weiß ich als Pilot ja schon, hier muss ich vielleicht was machen, ich bin im roten Bereich, was kann ich denn ändern? Okay, am Wetter kann ich nichts ändern, wenn das aber der schlimmste Faktor ist, muss ich deswegen vielleicht den Flug absagen. Aber wenn es so ist, dass ich in Flipflops unterwegs bin und deswegen 10 Risikopunkte bekommen habe, ziehe ich vielleicht einfach vernünftige Schuhe an und habe keine Risikopunkte mehr und bin auf einmal wieder in einem Risikobereich, der einfacher zu handeln ist. Um das jetzt mal sehr vereinfacht darzustellen.
Trägst du morgen Flipflop?
Ich werde morgen keine Flipflops tragen. Ich habe gesehen, auch auf der anderen Seite vom Bodensee Schnee liegt.
Sehr gut, ja. Aber ihr dürft euch jetzt nicht vorstellen, dass das irgendwie so eine Tabelle ist, die der Pilot für sich selbst macht. Das ist ganz wichtig, weil das wird, also so wird es bei uns gemacht. Ich mache das als Safety Manager für das ganze Unternehmen. Wie läuft das bei euch?
Ja, es werden natürlich für die Ops, für die Operations wird natürlich sowas vorbereitet. Also bei uns muss ich immer an den Verbandsflug denken. Da wird das ganz exzessiv betrieben, weil das auch wirklich eine, wenn sie nicht gut gebrieft wird und das Risk Assessment nicht vernünftig gemacht wird, wirklich eine gefährliche Flugdurchführung mit sich bringen kann. Und daher machen wir das alle zusammen, aber anhand einer Tabelle, die dann jedem vorliegt. Und jeder kann dann auch einbringen und muss auch einbringen, was er da vielleicht zu sagen hat. Nur weil der Verbandsführer in dem Fall vielleicht gut geschlafen hat, heißt das noch lange nicht, dass die anderen 6 anderen Hubschrauberführer, die im Verband fliegen, auch gut geschlafen haben. Und da muss man sowas auch als Crew zusammen machen. Also es ist immer im Endeffekt, hört sich doof an, aber das schwächste Glied der Kette gibt im Endeffekt die größten Gefahrenpunkte. Und die muss man dann halt auch berücksichtigen.
Ja, das stimmt. Also ich meine, ihr macht natürlich, das machen wir ja weniger, macht ihr natürlich mehr Verbandsflüge. Ne? Das ist natürlich, da kann natürlich viel passieren, wenn ihr so dicht aneinander fliegt. Das machen wir nicht. Aber wie du schon so schön gesagt hast, wir müssen dann auch zum Beispiel bei der Rettung müssen wir das Wetter bewerten. Ne? Auch natürlich die Crew hinten drin, die ist zwar dabei, die fliegt nicht im extra Hubschrauber, aber geht's denen denn gut? Weil es hilft ja auch nichts, wenn da einer nicht fit von ist. Oder haben wir irgendwelche anderen Risiken, die wir irgendwie an dem Tag beachten müssen? Sei es jetzt mal das Gebiet, in dem wir fliegen oder weil wir tief fliegen. Oder wir nehmen jetzt mal eine andere Operation Art, zum Beispiel Pipeline. Die fliegen auch tief und schnell und solche Geschichten, ne? Und das muss überall bewertet werden. Also es gibt da, wir bei uns, wir haben da mehrere Tabellen. Eben das eine ist für den Hubschrauber, das andere ist Human Performance. Wir haben sogar eine speziell nochmal für die Technik. Wir haben eine für HHO, also zum Winschen. So haben wir das alles unterteilt. Und in jeder Gruppe ist dann so ein Risiko eben drin. Was könnte passieren und wie können wir es besser machen? Und ja, keine Ahnung, da kommt man dann irgendwie auf 200 Items oder vielleicht sogar noch mehr, die man dann insgesamt hat. Und wenn so ein Pilot nachschlagen will, was habe ich denn hier bei dieser Operation irgendwie, was kann denn irgendwie schief gehen und wie kann man es besser machen, dann kann er sich das bei uns angucken und für sich selbst natürlich auch nochmal neu bewerten.
Ja, ja, und wir sind ja so Checklisten getrieben, wir Piloten, ne? Aber es ist halt auch gut, weil es dir einfach die Möglichkeit gibt, da sich dran lang zu hangeln und eben nicht zu vergessen, ne? Wenn ich da halt auch dran denke, was gibt es so? Wir haben jetzt viel über Wetter oder ich habe oft auch vom Zustand der Crew so ausgeschlafen, nicht ausgeschlafen, aber es geht dann auch über zu Flugerfahrung vielleicht in den letzten 3-4 Wochen, wenn ich vielleicht lange nicht geflogen bin, erhöht das natürlich auch das Risiko, weil ich in dem Moment dann nicht so fit bin. Das ist, als wenn ich ein halbes Jahr kein Auto fahre und dann auf einmal in Berlin durch die Großstadt schepper, dann ist die Gefahr, dass ich was übersehe, auch größer, als wenn ich das im Flow mache und jeden Tag zur Arbeit dort fahre.
Was würde denn passieren, wenn einer derjenigen jetzt wohl im Verband fliegen und einer sagt, ey, ich bin nicht fit. Was macht ihr dann? Sortiert ihr den aus und fliegt trotzdem? Fliegt dann die ganze Gruppe nicht? Wie funktioniert das denn bei euch?
Naja, also du definierst ja sowieso erstmal ein Ziel. Was haben wir überhaupt vor? Muss der Verband irgendwohin verlegt werden? Oder ist es ein Training? Mit einem Training, also generell, wenn jemand unfit to fly ist, ist das generell gegroundet. Und jetzt nicht böse gegroundet, sondern das ist ja, was jeder für sich selbst übernehmen muss als Verantwortung. Und es ist ja gut zu sagen, heute bin ich einfach nicht fit, dann ist diese Person generell raus. Und da muss man halt gucken, wie man damit umgeht. Ob man da mit der Person spricht, fühlst du dich generell nicht gut oder fühlst du dich jetzt als Pilot in Command nicht gut? Würdest du als Co-Pilot oder als Pilot Monitoring, würdest du dich besser fühlen? Würdest du sagen, das ist immer noch risikoreich? Mhm. Da muss man dann halt so ein bisschen feiner nachfühlen. Aber es ist halt wichtig, dass wenn jemand das für sich beurteilt, dass er das auch kundtut und dass man dann auch diese Gefahr rausnehmen kann.
Okay, das heißt, dann würde ich, wie du schon gesagt hast, ne, mit den anderen vielleicht weiterfliegen und der bleibt da oder er nimmt eine andere Position im Luftfahrzeug ein. Ja, Hauptsache, das kann irgendwie durchgeführt werden. Bei uns ist es nichts anderes. Wir haben nur das Problem, dass wir halt nur einen Piloten an Bord haben, jedenfalls meistens tagsüber. Das heißt, wenn der sagt, ich bin einfach nicht fit, dann wird natürlich nicht geflogen, dann wird schnell nach einem Ersatzpiloten geguckt. Das gleiche natürlich, wenn der Arzt irgendwie sagt nein oder der Technical Crew Member. Das schwächste Glied in der Kette entscheidet eigentlich, wie fit dann jetzt die ganze Operation ist. Ja, ja. Das ist einfach das Wichtige daran, ja. Und auch das Luftfahrtbundesamt guckt sehr auf diese Tabellen. Also das ist nicht irgendwie, dass man jetzt sagt, ja, das machen wir irgendwie so, weil es ein schöner Tag ist und alle so viel Zeit haben, sondern es ist wirklich auch gesetzlich gefordert, dass wir diese, je nachdem, wie man strukturiert bei uns ist im Unternehmen, das ist eine Tabelle, dass man eben das auch fortführt und regelmäßig ergänzt, ja, nämlich durch Vorfälle, die vielleicht irgendwie mal vorgekommen sind und man sagt, ah, das wäre ja noch ein toller Punkt für unsere Hazard List, so heißt das bei uns, wo wir das dann eintragen können, zack, wieder ein Eintrag mehr, haben was dazugelernt, weil in der Flugschule ist das und das passiert, ne? Auch für die Flugschule gibt es nochmal ein extra Risk Assessment für die ganzen Sachen, die wir da machen, dass sich diese Tabelle regelmäßig irgendwie erweitert, ja, und das läuft dann wieder zusammen mit dem Safety Management, also sprich, ich kriege die Reports als Safety Manager, die Piloten abschicken können, wo man dann draus liest, okay, das ist passiert, wie können wir es sicher machen, wir machen dann Eintrag und das können wir so und so fixen, ja.
Ja. Ja, lebendes System, ne? Mhm. Das ist da ganz wichtig.
Das ist wichtig, kostet aber auch viel Zeit und Manpower, das zu machen. Man muss sich hinsetzen, ne? Sich da regelmäßig wieder neue Sachen ausziehen. Und das Allerwichtigste ist, wie dieses System nur leben kann, ist, dass alle drüber nachdenken, was ist schiefgelaufen und das entweder besprechen oder irgendjemanden schicken, anonym oder mit Namen, ist ja ganz egal, und sagen, das ist schiefgelaufen. Und nur so kann diese Tabelle wachsen, indem man nämlich Fehler erkennt. Weil wenn wir alle fehlerfrei sind und sagen, wir machen keine Fehler, braucht man auch so eine Tabelle gar nicht. So einfach ist das.
Und das haben wir ja schon in Human Performance gelernt. Das ist definitiv nicht so.
Ja, genau, richtig. Ja.
Dass die meisten Fehler immer noch durch den Menschen entstehen und nicht durch die Maschine. Und aber auch wenn wir dieses Risk Assessment machen, das ist ja, das hat ja überhaupt nichts mit Notverfahren zu tun. Mhm. Das hat ja rein damit was zu tun, dass man sich bewusst wird, in welchem Risikobereich man sich bewegt oder ob man oder wie man diesen mindern kann. Mhm. Das ist ja das Einzige, was wir da vor dem Flug machen. Wenn wir dann rübergehen und sagen, lass uns mal über Notverfahren reden, dann sind wir ja auch wieder auf einer ganz anderen Ebene, weil Notverfahren beurteilen wir ja wieder ganz anders.
In welchem Sinne ganz anders?
Da haben wir haben für die Notverfahren an sich ja nicht die Zeit oder Tabellen für ein Risk Assessment. Ich gehe ja vorher nicht hin und sage, ich habe hier ein Risk Assessment und wenn mir das Triebwerk ausfällt oder beide Triebwerke ausfallen, dann habe ich so und so viel Risk mehr, weil das kann ich ja vorher nicht beurteilen. Da gehe ich ja nach anderen Kriterien vor.
Ja, vor allem, du kannst eh nichts ändern.
Genau, du kannst das nicht ändern.
Das kann ein Riesenrisiko sein, aber du kannst es nun mal nicht ändern. Ja?
Also man, da kann man sich jetzt nicht vorstellen, dass die Technik ankommt und sagt, ach übrigens, das rechte Triebwerk, das fällt zu 90% aus. Rechne das schon mal drauf. Rechne damit. Ich glaube, das wird die Technik auch nicht sagen. Das wird die, glaube ich, nicht drauf lassen, das Triebwerk.
Du, was wäre die Behebung dieser Maßnahme? Wäre einfach nur mindestens 8000 Fuß und immer einen Techniker dabei haben, ne? Der dann mal schnell nochmal, du hast ja noch Zeit bis unten.
Ja, wie bei Star Wars, so ein Bot, der nach hinten geht.
Ja, genau, richtig.
Im Sinkflug dann repariert, ja, genau. In der Autorotation.
Ja, es gibt natürlich Risiken, die sind, die können wir nicht ändern und so weiter. Und man muss auch sagen, man muss auch die Kirche im Dorf lassen und darf nicht alles so überbewerten. Weil sonst macht man sich wahnsinnig.
Ja, ja,
also absolut. Hubschrauberfliegen, ja, ist für einen Teil natürlich was Außergewöhnliches und irgendwie auf der einen Seite auch natürlich, weil wir uns dreidimensional im Raum bewegen, natürlich ein schwieriges Thema oder eher auch gesagt mit einem höheren Risiko verbunden, weil wenn was kaputt geht, was so elementar ist, bei einem Auto bleibe ich liegen oder es macht eine Vollbremsung und es hält an und wir müssen irgendein Notmanöver fliegen daneben im besten Fall, was uns dann sicher vom Himmel bringt. Ja.
Ja, das ist das, wofür wir die ganze Zeit trainieren. Ne? Also wenn man überlegt, man hat auf der einen Seite diese Listen, die man ausfüllt, man hat auch dieses Crew Resource Management, was man immer wiederkehrend macht, um sich halt auch wieder zu reflektieren, dass man halt ehrlich zu sich, zu anderen ist, weiß, wie man mit Dingen umgeht, wie man Sachen halt richtig interpretiert und richtig Fragen stellt innerhalb der Crew und so weiter, dass man halt zum einen das vernünftige Risk Assessment machen kann, um sich wirklich bewusst zu werden, in welchem Gefahrenbereich bewege ich mich. Und dann halt, worauf ich jetzt langsam kommen möchte, wenn es dann soweit ist, dass ich ein Risiko habe, in dem irgendwas am Hubschrauber kaputt geht, ich in einem Notverfahren bin, wie ich das abarbeite.
Ja, also ich find's spannend. Ich hatte, wann kam denn das raus mit dem Risk Assessment? Ich weiß gar nicht, wie lange gibt es schon, weißt du das?
Oh nee, das weiß ich nicht. Also ich kenne es, glaube ich, schon die ganze Zeit. Aber ich würde sagen, so um die 2010er.
Kann sein. Irgendwie mit der EASA kam das irgendwann auf. Ich fand das auch damals sehr spannend, als es eingeführt wurde und wie das ganze System wächst, weil man anderen Piloten auch dadurch sehr schnell erklären kann, was schieflaufen kann, worauf die achten müssen, gerade die jungen Piloten. Wenn man denen zum ersten Mal so eine Tabelle unter die Nase hält, dann so, ach ja, krass, das gibt's und so weiter. Weil in der Ausbildung hat man vielleicht nochmal drüber gesprochen, weil ich mir gar nicht sicher bin, ob das überhaupt Teil der Ausbildung ist, ob man darüber sprechen muss. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube es fast nicht. Ohne jetzt zu viel zu sagen, weil ich kenne jetzt nicht alle Gesetzesvorschriften in der Richtung. Aber das ist für die auch mal so ein Aha-Effekt. Jedenfalls, wenn ich es bei uns irgendwie mache und ich habe jetzt wieder 2, 3, die müsste ich mal wieder damit reinnehmen, wo man sagt, hier, guck mal, so läuft das ab, das kann alles schiefgehen und so weiter, weil die all diese Erfahrungen noch gar nicht gemacht haben. Und dafür ist es gut, wenn es die Leute melden, weil dann kann ich es anderen erzählen und muss es die nicht selbst ausprobieren lassen.
Ja. Absolut. Also meines Wissens ist es nicht Teil der Ausbildung, weil du kommst ja auch so zu Punkten Crew-Zusammensetzung und Erfahrung der Crew. Mhm. Und der Flugschüler ist ja immer das maximale Risiko. Hört sich jetzt doof an im Flugbetrieb. Und da würdest du ja schon so viel Minuspunkte sammeln, dass du tendenziell mit einem Flugschüler nie im Bereich des geringen Risiko kommen könntest. Du wärst immer mittleren, erhöhten Risiko. Und das ist wahrscheinlich auch so ein Teil davon, wenn man jedes Mal dem Flugschüler sagt, du bist das Risiko in unserer Operation, dass das vielleicht auch nicht psychologisch so gut ist.
Ja, das stimmt. Wobei das LBA ja auch ein Flugbetrieb, der einmotorig unterwegs ist, auch, ich sag mal, mit Minuspunkten versieht, nur weil sie einmotorig unterwegs sind. Also allein das ist schon wieder ein hohes Risiko und man, wir hatten, glaube ich, vorhin mal kurz drüber gesprochen. Weiß ich nicht, war das mit dir? Nee, ich weiß nicht, war nicht mit dir. Entschuldigung, Tim. Ich habe so viele Gespräche heute auf der Aero schon geführt, dass man einfach sagen muss, einmotorig ist nicht gefährlich. Ja, man hat die Chance, dass so ein Triebwerk ausfällt, aber man muss auch überlegen, wie viele Millionen Stunden fliegen diese Triebwerke, dass mal irgendwann irgendwie wo irgendwas ausfällt. Und das passiert so, so, so selten. Aber jetzt hat man halt die Kombination, man hat einen Hubschrauber mit einem Triebwerk. Wenn der Schüler also da einen Fehler macht und die Kiste ausgeht, muss man autorotieren oder man ist hoch genug und kann schnell starten. Oder das Triebwerk läuft und der Schüler macht irgendeinen Fehler und der Fluglehrer muss es eben irgendwie retten. Ja, also man hat irgendwie immer was zu tun als Fluglehrer.
Ja, das definitiv so. Ja. Also es gibt nichts, was man nicht noch, wie soll ich es ausdrücken? Also der Flugschüler, dem fällt immer wieder was ein, wo er einen mit überraschen kann. Mhm. Also habe ich bisher immer so gehabt, dass ich gedacht habe, Mensch, so clever hat noch nie jemand versucht, mich umzubringen. Das ist wirklich sehr kreativ gewesen, gerade von dir. Also man muss immer auch ein positives Feedback geben, bei allem Wahnsinn, der da passiert. Nein, es ist, ja, es ist schon bei dem einen Motorik, ja, ich weiß, ich kann das schon verstehen, dass das Risikopunkte gibt, weil es einfach so ist, dass wenn da ein Triebwerk ausgeht im Vergleich zum Zweimotorigen, aber vielleicht muss man mit Zweimotorigen auch sagen, dass es so ein komplexes Luftfahrzeug, dass ich da vielleicht wieder
andere Sachen
abschießen andere kann. Sachen, ja. Ne? Also wenn ich selten fliege, ein komplexes Luftfahrzeug oder immer die 155 fliege und auf einmal wieder in die 145 muss, dann kann ich gar nicht diese tiefe Systemkenntnis in dem Moment haben, was für mich wieder dann ein paar Risikopunkte bedeuten würde. Aber um Gottes Willen, ich bin froh, dass ich diese Tabellen nicht erstellen muss. Da kannst du dich, glaube ich, drin verbuddeln und nach 5 Jahren rauskommen und bist immer noch nicht fertig, wenn du es perfekt machen willst.
Siehst du, ich bin dein Risiko, was jetzt neben dir sitzt, was von der 155 mal schnell auf die 145 springt. Nein, aber es ist wirklich so. Also wenn man von dem einen Hubschrauber auf den anderen springen muss, mal angenommen in Reichelsheim, die 155 ist kaputt und man müsste jetzt, warum auch immer, das gegen 145 austauschen, weil wir ja sofort einen neuen Rettungshubschrauber brauchen. Man muss sich erstmal reinsetzen und klar machen, wo sitze ich denn eigentlich drin? Dreht die Kiste noch gleich rum? Ja, weil nicht jeder Hubschrauber dreht ja in die gleiche Richtung, entweder mit oder gegen den Uhrzeigersinn. Und warte mal, wo war denn jetzt nochmal der Anlassknopf? Ja, beim einen Hubschrauber ist er nämlich oben an der Decke, beim anderen ist er wieder vorne, ja, dass du da richtig greifst, dann diese tiefe Systemkenntnisse, die du bei der 145 brauchst, wenn du die lange nicht geflogen bist, das ist schon, ja,
holla die Waldfee. Ein Fliegercomputer, der alles für dich macht, aber wenn du versuchst zu verstehen, was er da alles macht, das ist nicht so einfach wie bei so einem Uhrenladen, wo du dir verschiedene Werte angucken kannst und dich so langsam dran langhangeln kannst. Da brauchst du wirklich Dinge, die du einfach weißt. Der macht das gerade so, weil das und das passiert ist. Ja, das ist, es nimmt einem viel ab, solange alles gut läuft, aber ja, wenn mal was nicht so gut läuft, dann verlangt das von einem jede Menge Gehirnschmalz nachzuvollziehen, was der Computer da gemacht hat.
Vor allem das Gemeine an der Kiste ist auch, bei der 155 oder bei den anderen älteren Modellen, du hast halt vorne Warnlampen im Cockpit und es kann einfach nur diese Lampe angehen und auch nur die, die da vorne eben die ganze Zeit vor deinem Auge sind. Und bei der 145, das ist ein Computer, da kann halt jede Menge angehen auf diesem Display, weil die einfach so viele Funktionen hat. Ja, Ding, oh, die Warnung kann ich noch gar nicht. Lass mal schnell nachschlagen, ja. Es ist also.
Ja, ja, also, ich finde es so krass, Advisories bei der 145. Ne? Mhm. Man kannte immer nur Caution, Warning, alles gut. Und jetzt hast du auf einmal weiße Lichter, Advisories, die dir ganz viel erzählen können. Da gibt es, weiß ich nicht wie viele, die jetzt für die Flugdurchführung in den meisten Fällen gar nicht so wichtig sind. Aber manchmal kommen Advisories, die sind total wichtig, weil ich dann gewisse Dinge nicht machen kann. Und das ist das halt, ich muss eigentlich noch viel mehr wissen, obwohl die Philosophie ist, du musst eigentlich gar nichts mehr so richtig können. Du kannst ja immer warten und gucken und das klappt schon alles. Das ist halt, das ist so ein bisschen tricky.
Was wäre so ein Advisory, wo du sagst, oh, das wäre jetzt dringend?
Fällt dir eins ein? Nee, jetzt spontan fällt mir keins ein. Aber wenn die Advisories kommen, da sind auch Abkürzungen drin, die man sonst so nicht hört. Ne? Also gerade wenn ich so an die Computer denke und Miner und Degraded und was da unter alles dann nicht mehr Crosstalk halten kann und ob die Fahrdecks denn vielleicht untereinander noch gesteuert werden können oder halt doch eben nicht, je nachdem wie die Computer miteinander kommunizieren, kannst du dann anhand von diversen Advisory-Kombinationen gucken, ob das noch geht oder nicht. Und das ist halt so. Entschuldigt das Wort, aber es ist richtig mein Fuck, wenn ich da reingehe, weil da muss ich, das ist auch nirgendwo in der A&E-Checkliste, also in der Abnormal Emergency Checklist, wenn irgendwas schief läuft, sondern da muss ich wirklich nochmal richtig ins Flight Emulativ reingehen und da nochmal nachlesen. Und ganz ehrlich, das hat niemand von uns so richtig wirklich griffbereit. Da kommt man zwar dran, aber auch nicht so einfach. Und also Advisories finde ich immer ganz schlimm, weil das lernst du auch als Flugschüler nicht wirklich, damit umzugehen. Du weißt genau, Caution, das Ding kann weiterfliegen, braucht aber ein bisschen Liebe oder Warning, oh, jetzt wird es wirklich eng, jetzt muss ich wirklich was tun, aber Advisory so, naja, das läuft jetzt nicht so richtig, aber was aber soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt was machen oder mache ich es eventuell schlimmer, wenn ich was tue? Das ist so was Neues, ja.
Was ich bei der 145 ganz praktisch finde, Reboot tut gut. Wenn du einen Fehler hast, irgendwie schon im Startvorgang, du machst die Kiste einfach nochmal aus, im schlimmsten Fall hängst du mal die Batterie ab und dann wieder an und dann kann es auch sein, dass der Fehler mal weg ist.
Sind halt Windows-Rechner, ne? Funktionieren wie immer, wie wir es kennen bei Windows.
Ja.
Aus, an, Soft Reset, das Ding läuft.
Das geht, ja. Und bei den anderen Hubschraubern, wenn eine Warnlampe brennt, dann ist meistens halt wirklich so, weil irgendein mechanischer Kontakt oder was weiß ich geschaltet wird, ja. Also von daher, aber es ist ja ein schöner Hubschrauber.
Doch, ist es wirklich.
Ist er auch, ja, ja. Jetzt ist es so, jetzt haben wir die ganze Zeit drüber gesprochen, was können wir denn vor dem Flug machen eigentlich und so weiter. Und jetzt gibt's ja aber auch solche Geschichten, du hast es dir schon mal rausgesucht gehabt und das sollen sich ja auch die Flugschüler eigentlich auch immer merken, weil das macht man in der Fliegerei sehr, sehr gerne, wenn du eine Außenlandung machst oder irgendwelche bestimmten Verfahren und so weiter, dann wird das meistens durch ein Wort, was aus lauter Abkürzungen eigentlich besteht, oder mehrere Wörter, die zu einem Wort zusammengefasst werden, dann sozusagen als Merkhilfe genutzt. Und du hast jetzt schon mal rausgesucht, welches Wort in diesem Fall?
Vordeck.
Was heißt denn das?
Vordeck ist im Prinzip ein Akronym, womit wir Notverfahren oder Störungen im Hubschrauber gut abarbeiten können, ohne wirklich was zu vergessen. Im Prinzip so eine Mini-Checklist, an der wir uns langhangeln können. Mhm. Und wenn wir können das so teilen, erstmal in den ersten Teil, FOR, F-O-R, also F-O-R, das fängt an mit Fakten, Facts. Mhm. Und da geht es halt darum, dass wir die harten Fakten sammeln und noch nichts reininterpretieren, sondern einfach gucken, was ist passiert. Ist ein Licht angegangen? Welches Licht ist das? Was bedeutet das? Feuer. Mhm. Ist eine akustische Warnung? Ist eine Warning, die angeht, sowohl im Panel oben als auch in meiner Masterlist, direkt vor mir auf meinem Multifunctional Display. Das sind die Fakten. Da weiß ich erstmal, okay, irgendein Sensor ist zu heiß geworden von denen, die wir da haben, und zeigt mir jetzt an, da ist es so heiß, das muss ein Feuer sein. Mhm. Das ist erstmal der Fakt, den wir wissen.
Das stimmt. Und während du jetzt gerade nochmal den nächsten Begriff dazu erzählst, ich versuche nämlich gerade mal diese Feuerwarnung rauszuhören, wie sie sich anhört.
Ah ja, okay.
Gib mir eine Sekunde.
Ja. So, und jetzt haben wir Options. Und Options sind unsere Handlungsmöglichkeiten, die wir haben. Und unsere Handlungsmöglichkeiten sind, glaube ich das sofort? Ich gucke mir die Werte an. Vielleicht sehe ich ja, dass meine Triebwerkstemperatur auch ins Abnormale geschossen ist. Dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass da irgendwas unkontrolliert brennt. Oder vielleicht rieche ich auch schon was. Oder ich kann, wenn ich irgendwo in der Nähe von einem Flugplatz bin oder in einem Verband, andere fragen, ob sie was an meinem Hubschrauber sehen, um das nochmal zu verifizieren. Und bei einer Feuerwarnung, was aber auch wichtig ist, dass ich mir sofort ein Notlandegelände suche.
Das ist richtig, ja. Weil wenn es brennt, und wir können uns jetzt mal anhören, ich habe mal den Ton spontan rausgesucht. Mir fiel nämlich ein, wo ich den finde. Das hört sich dann so an im Hubschrauber.
Fire. Engine one, fire.
Ja, das heißt, ich habe eine nette Damenstimme, die mir das dann erzählt und sagt, hier, da stimmt irgendwas nicht auf diesem einen Triebwerk, da brennt es wohl. Und dann, ja.
Genau.
Sollten wir gucken, dass wir runterkommen.
Genau. Dann spule ich das System natürlich anhand der Checkliste ab. Bei Feuer habe ich eigentlich ein blödes Beispiel gewählt, weil das natürlich etwas ist, was man relativ schnell und automatisiert abarbeitet.
Wir könnten ja Späne. Späne im Getriebe nennen Chips.
Oh, Chips sind super. Chips,
weil da
super,
hast du ja mehrere Möglichkeiten. Ja. Chips. Ja, die Chips-Tüte zum Abarbeiten macht auch Spaß, ja. Weil bei dieser Chips-Geschichte, das O steht ja für Options. Welche Handlungsmöglichkeiten habe ich also? Und bei Feuer wird das sehr, sehr eingeschränkt, weil wir ja schnell sein müssen. Aber beim Späne im Getriebe, wenn wir da eine Anzeige bekommen, dann haben wir erstmal die Möglichkeit zu checken, haben wir irgendwelche Temperaturen, die an irgendwelchen Sensoren steigen? Haben wir Vibrationen? Riecht's vielleicht komisch oder schüttelt's irgendwie, ne? Irgendwie solche Sachen. Und wenn alles ganz smooth läuft, dann habe ich nämlich die Möglichkeit, wenigstens noch ein Stückchen weiter zu fliegen, als wenn es irgendwie total rappelt und sich irgendwie mein Hauptgetriebe gerade zerlegt, weil dafür sind diese Sensoren in den Getrieben da. Die sind magnetisch und die saugen praktisch durch den Magnetismus Metallspäne an. Also wenn sich so ein Hauptgetriebe zerlegen würde, was hoffentlich nicht der Fall ist, dann bilden sich ja erstmal Metallpartikel im Öl und dadurch wird ein Kontakt geschlossen und dann weiß dieser Sensor, oh, ich muss mal dem Piloten Bescheid sagen, hier hinten ist gerade echt ein Thema. Allerdings, und das ist ganz normal, auch wenn Öl im Hauptgetriebe drin ist, reibt sich natürlich so ein Zahnrad trotzdem ab und man hat dann irgendwann mit der Zeit so, ja, wie soll ich es nennen, so einen ganz feinen Schmierschlamm, Silber, Span, irgendwas, also so super fein, das kann auch mal zu einem Kontakt führen. Und deswegen muss man nicht, sich nicht gleich vom Himmel stürzen, sondern man achtet drauf, habe ich Vibrationen, klingt hier irgendwas komisch? Nein, okay, also können wir erstmal ein Stück weiter fliegen, wo wir den Hubschrauber sicher abstellen können, als wenn wir irgendwo mitten im Nichts sind, wo sowieso kein Kran und ein Tieflader hinkommt und die Kiste eigentlich hätte noch ein paar Minuten weiterfliegen können. Ja, also O für Options, Handlungsfähigkeit oder Handlungsmöglichkeiten, welche habe ich? Weiterfliegen oder sofort landen.
Genau, und da warst du jetzt auch schon so ein bisschen in den Risks und Benefits. Ne? Wo lande ich? Kommt da jemand hin, der mir Hilfestellung geben kann? Fliege ich vielleicht noch irgendwo hin, wo ich diese Hilfestellung sofort bekomme? Da hilft mir natürlich auch so ein bisschen die Checklist, die mir dann sagt, wie dringend ist jetzt dieses Notverfahren? Ist das eine Landung? Land as soon as practicable? Also kann ich wirklich noch in der Nähe zu einem Flugplatz fliegen und so bald wie möglich landen? Oder ist es ASAP, also as soon as possible, schon relativ dringend? Geschweige denn von immediately, wo egal ist, wo ich bin, wo es eh nach unten geht. Aber bei Spähen, wo wir bei so einer practicable Landung sind, in der Regel, ja, da kann ich dann gucken. Ne? Wie fühlt sich das für mich an? Wie ernst nehme ich das? Gehe ich jetzt davon aus, dass mir gleich mein Heckrotor flöten geht, weil da wirklich gar kein Öl mehr drin ist, weil sich der komplett zerlegt hat und die Späne das anzeigen? Dann gehe ich natürlich eher irgendwo auf ein Feld, setzt den Hubschrauber dann aber auch so ab, wie du gesagt hast, dass eventuell ein Tieflader drankommt. Oder ich fliege halt eben noch dorthin, wo mir auch ganz normal eine Technik zur Verfügung steht.
Es gibt ja sogar Hubschrauber, wenn wir jetzt bei Spänen schon sind, die dürfen sogar eine halbe Stunde ohne Öl im Getriebe fliegen. Was ich allerdings nie ausprobieren will. Ich glaube, das hört sich einfach granatenfurchtbar an und gibt einem ein richtig schlechtes Gefühl, aber sie halten es wohl aus.
Ja, müssen die wohl machen. Ist gruselig. Ist auf jeden Fall gruselig, aber es beruhigt, wenn die Hubschrauber das nachweisen müssen, dass sie das in der Theorie eine halbe Stunde können, weil in 3 Minuten bin ich am Boden. Mhm. Also das gibt mir dann wieder das Vertrauen da rein, dass selbst wenn ich kein Öl drin habe, ich komme schon irgendwie unten safe an und kann auch absetzen.
Jedenfalls hier in Deutschland, würde ich mal sagen, gibt es eigentlich wenig Gebiete, wo du das nicht in 3 Minuten schaffst. Ja. Das ist ja in anderen Ländern anders, wo du halt, weiß ich nicht, über Eis, irgendwo im Tiefschnee oder Urwald oder Offshore, ne? Gab es ja auch mal dieses eine schlimme Unglück. Weiß nicht, ob wir da nochmal drauf eingehen wollen. Von der 225 war das, glaube ich. Da, wo sich Hauptgetriebe zerlegt hat. Ne?
Ja, ja. Das, wo die billigen Komponenten. Also das ist jetzt wieder natürlich Hörensagen. So ein bisschen natürlich auch aus der Analyse, die dann veröffentlicht wurde. Aber da ist ja wohl minderwertiges Material in Teilen des Planetengetriebes verbaut worden, was sich dann gelöst hat und im Endeffekt den Hauptrotor vom Getriebe gelöst hat, was so wirklich Worst Case ist.
Aber war das nicht so auch nochmal initial da, ging da nicht ein LKW-Crash voraus?
Ja, genau, stimmt.
Ne, weil ich glaube, das Hauptgetriebe war ja okay und das war in einem Lastwagen drin, der hat einen Unfall gehabt und durch diese Erschütterung hat sich das wohl gelöst und Riss gebildet, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwie sowas. Ja. Und dadurch wurde dann dieses Problem verursacht, das hat sich dann immer weiter vergrößert und dann irgendwann sind Getrieberädchen irgendwie hängen geblieben und durch die Kraft hat sich das dann irgendwie, keine Ahnung. Da gibt es einen tollen Film zu irgendwie. Und seitdem werden immer, wenn die Hauptgetriebe verschickt werden, Erschütterungssensoren angebracht für jede Achse, die dann kontrolliert werden, bevor das Ding wieder ausgepackt wird, damit sowas nicht mehr vorkommt. Ja,
ja, du hattest leider mehrere von diesen Unfällen, wo sich der Hauptrotor vom Hauptgetriebe gelöst hat.
Ja?
Ja, also ich kenne auch den Vorfall von den billigen Komponenten, okay, die verbaut wurden, von einem neuen Lieferanten,
okay,
die halt dann die Belastung nicht ausgehalten haben. Auch sehr unschön.
Ja, das ist. Aber auch hier muss man sagen, so schlimm es ist, man lernt aus Fehlern. Ja, man hat, auch wenn einer billige Sachen verbaut, gelernt, das ist der falsche Zulieferer. Wir brauchen einen anderen. Wir müssen Mehrwert auf die Herstellung legen oder Mehrwert auf irgendwas. Ja, es sind dabei vielleicht Menschen ums Leben gekommen, aber wieder wurde was draus gelernt. Ich meine, so ist es in der Raketenindustrie halt leider auch damals gewesen oder auch heute noch irgendwie so weiter. Ne? Immer wer was Neues ausprobiert, muss halt auch damit rechnen, auf die Nase zu fallen. Ja, ganz sicher kann man es leider nicht machen.
Das ist überall so. Ne? Also bei den Autos ist es auch so gewesen. Früher gab es keine Sicherheitsgurte, bis Volvo sich was überlegt hat,
genau,
warum die Leute nicht immer durch die Scheibe fliegen müssen.
Richtig.
Das ist halt Evolution, auch in diesem Bereich. Und ja, Evolution tut oft weh, aber sie sichert halt dann auch viele andere Leben.
Mhm, das stimmt. So, jetzt waren wir noch bei Vordeck dran und da kommen wir zum D von Vordeck, zu Decision sozusagen. Ja, also es wird eine Entscheidung von uns abverlangt. Was tun wir? Was machen wir? Wie lautet die Entscheidung? Habe ich vielleicht zwei Piloten im Cockpit, die zusammen eine Entscheidung fällen müssen? Fällt sie der Kapitän, weil der einfach sagt, ich trage die Verantwortung, wir fliegen weiter zum Beispiel, kann er ja sagen, oder nein, wir landen. Das ist dann das, oder wenn man auch alleine fliegt, eben die Entscheidung, die man treffen muss und sagt, ich lande lieber oder fliege eben auch noch weiter bis zum nächsten Flugplatz, was auch immer, ne? In dem Fall.
Ja, da finde ich immer interessant, wie so eine Entscheidung formuliert wird. Es ist immer spannend, wenn man mit Leuten unterwegs ist und sie dieses Vordeckmodell anwenden und dann hast du ja mehrere Möglichkeiten. Entweder es wird gesagt, also unter den Gegebenheiten entscheide ich mich dafür, noch die 10 Minuten zu fliegen und an unserem Heimatflugplatz zu landen. Oder sieht das irgendjemand anders? Ne, das ist so.
Ja, genau.
Oder möchte mir hier jemand widersprechen? Nee, oder für immer schweigen?
Oder unterstützt mich mal bitte bei meiner Meinung. Genau, richtig.
Genau, ja, das ist ja, das genau. Halt. Ne?
Entschuldigung, nee, erzähl ruhig weiter.
Und das ist halt so, das ist vielleicht gar nicht böse gemeint, ja. Aber von der Kommunikation her so ein Aufoktroyieren. Und wenn das vielleicht noch der Captain sagt, dann wird sowieso nie jemand was dagegen sagen. Ne? Aber wenn du das formulierst, du kannst ja auch sagen, also meine Entscheidung ist jetzt, ich würde weiterfliegen, ich würde mich damit gut fühlen. Wie würdet ihr euch mit der Entscheidung fühlen? Mhm. Hat im Prinzip das Gleiche, was es aussagt, mhm. aber ein ganz anderes Gefühl, was es bei den Leuten bewirkt, die dir antworten sollen.
Das ist richtig.
Ne? Weil auf einmal darfst du erzählen, wie du dich damit fühlst. Fühle ich mich damit gut oder nicht? Und es ist nicht schlimm, wenn ich mich damit nicht gut fühle.
Mhm. Ja, das ist ein tolles Thema. Da sind wir nämlich jetzt gerade wieder bei CRM nämlich drin. Weil es ist nämlich wirklich so, wenn man dieses Oder-Fragezeichen an den Satz hinten mit dranhängt, dann ist es schwieriger, demjenigen zu widersprechen, als wenn er das völlig offen lässt und sagt, könnt ihr damit leben oder wie auch immer, was auch immer man sagt, indem die anderen dann ihre Meinung dazu nochmal sagen können. Und das ist ganz wichtig, weil sonst sucht man ja praktisch nach der Bestätigung, dass man jetzt das Richtige sagt. Ja, und je nachdem, wie hoch die Hierarchie ist, umso schwieriger wird dann das ganze Thema, ja, dem Captain zu widersprechen und zu sagen, also na ja, ich sehe das anders.
Ja, das ist jetzt, das ist eine schöne Idee, die ist aber nicht gut.
Ja, genau, richtig, irgendwie so, ja. Also von daher, die Fragestellung allein, die ist schon sehr, sehr wichtig, die man sich im Cockpit überlegen sollte, wenn man den Hut auf hat, also die Entscheidung, der Entscheidungsträger ist sozusagen, wenn man jetzt einen Kapitän hat und einen, nicht Co-Pilot, einen First Officer.
First Officer.
Ja, ne, ist es dann im Flugzeug und bei uns ist es ja Pilot Flying und Pilot Monitoring oder wie auch immer. Finde ich das einfach sehr wichtig, dass man da wirklich die Meinungen der anderen abholt, wenn man denn die Chance dazu hat. Da kommen auch immer spannende Sachen übrigens bei raus. Weil man mit neuen Gedanken konfrontiert wird, wo man vorher gar nicht drüber nachgedacht hat.
Ja, und es ist halt wirklich so. Und bei uns, wir fliegen ja auch in einem Dreimann-Cockpit im Endeffekt. Wir haben ja noch den Operator als Crewmitglied dabei. Und unsere erfahrenen Operator haben zum einen nochmal eine andere Sicht auf die Dinge, sind aber schon so oft mitgeflogen, haben so viel Flugerfahrung, dass sie halt nochmal total open-minded sind, also total offen in ihrem Denken und nochmal so gute Inputs geben können, dass vielleicht die Entscheidung, die vorne beide Piloten getroffen haben, durch diese dritte Meinung komplett revidiert wird. Mhm. Weil ihnen nochmal Augen geöffnet werden, weil Piloten natürlich immer oder oft monothematisch unterwegs sind, weil sie natürlich oft versuchen, Dinge in ihre Standard-Checklist reinzupressen. Und jemand, der vielleicht ein bisschen offener sein kann und vielleicht ein bisschen breiter gucken kann, nochmal einen Input geben kann, den man so gar nicht hatte. Das ist, wenn ich so an Stewardessen auch zum Beispiel denke, ne, die man auch in so eine Entscheidungsfindung, wenn Airliner ein Problem hat, mit einbeziehen kann. Das heißt also nicht nur, dass Leute, die mit einer Lizenz wedeln können, diese Entscheidung treffen dürfen, sondern das betrifft immer alle, die an so einer Flugdurchführung beteiligt sind.
Hast du da ein tolles Beispiel zu? Das würde mich jetzt wahnsinnig interessieren, gerade mit deinem Operator. Ich weiß nicht, ob dir so spontan was einfällt. Aber weil eben genau dieser Blick, also der fliegt nämlich so viel mit. Ich stelle mir das sehr interessant vor. Der fliegt nämlich sehr viel mit. Der ist zwar vorne nicht so eingebunden, weil er kein Pilot ist, aber er kriegt von vorne trotzdem sehr viel mit irgendwie und wirft dann nochmal einen anderen Blickwinkel drauf. Ich finde das sehr spannend, dass du sagst, Dreimann-Cockpit. Finde ich gut.
Ja, also wenn ich mir nur mal vorstelle, ist jetzt so noch nicht passiert, aber das wäre eine Sache, die könnte ich mir echt gut vorstellen, weil was machst du, wenn auf der Autobahn bei deinem Auto der Motor einfach ausgeht?
Dann fahre ich rechts ran.
Dann fährst du rechts ran. Würdest vielleicht versuchen, auch einfach nochmal den Zündschlüssel umzudrehen, dass der Motor wieder läuft.
Mhm.
Ich habe es bisher eigentlich noch nie erlebt in einem Simulator, dass wenn ich ein Triebwerk ausfallen lasse, ohne dass irgendwas passiert, das geht einfach aus, dass die Leute nochmal versuchen, es wieder anzulassen. Mhm. Warum eigentlich nicht? Wenn ich keine Anzeichen habe, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, sondern das hat sich vielleicht irgendwie verschluckt, das hat mal kurz keinen Sprit gekriegt, das ist vielleicht durch Schneefall bedingt ausgegangen. Warum soll ich das nicht wieder anlassen? Mhm. Und das ist halt sowas, da könnte ich mir vorstellen, dass wenn dann von hinten so einer sagt, ja, das ist ausgegangen, kannst du das nicht einfach wieder anmachen? Aber darauf kommen die Piloten nicht, weil die Piloten dann ihre Checkliste ziehen und sagen, okay, Engine Fail, was muss ich tun? Und da steht halt nirgendwo Wiederanlassversuch. Mhm. Und das ist halt sowas, da könnte ich mir vorstellen, dass jemand mit Blick von außen sagen könnte, ja, wenn es aus ist, kann man es nicht wieder anmachen. Mhm. Würde mir jetzt spontan einfallen.
Mhm. Ja. Ja, ja, also wenn du so in deinem Blick gefangen bist als Pilot und sagst, verdammt, jetzt geht das doofe Ding aus, jetzt müssen wir eine Checkliste abarbeiten und so weiter, wie machen wir weiter, das stimmt schon. Das ist richtig, ja. Ich kenne so ein paar Situationen, da haben es die Piloten zum Glück nochmal probiert. Ah, war das nicht der Hubschrauber von Angela Merkel? Die saß aber nicht drin. Ne, die sind. Kannst du es genau erzählen? Ich habe es nur noch so schemahaft, so ein ganz bisschen nur. Aber
ja, okay, jetzt natürlich hören das auch viele, die das viel besser kennen.
Ach so, ja.
Aber es war so, Super Puma in Flight Level 80, 90 unterwegs, also relativ hoch. Mhm. Ich meine, es war Schneefall oder zumindest vereisende Bedingungen, in denen sie unterwegs waren. Ich meine, es waren vereisende Bedingungen. Und dann hat sich am Inlet Barrier Filter, also an dem Filter für die Triebwerke, die eigentlich bewirken sollen, dass das Triebwerk nicht so schnell ausgeht, hatte sich Eis festgesetzt, hatte sich gelöst, ist in die Triebwerke rein und hat beide Triebwerke damit einfach ausgemacht, ein Flameout bewirkt. Mhm. Und die sind dann in der Dunkelheit, in vereisenden Bedingungen, in den Wolken einfach in der Autorotation gegangen und Richtung Boden gefallen und haben halt dann aber immer wieder versucht, die Triebwerke anzulassen und schlag mich tot mit der Höhe. Es war nicht mehr hoch, es waren 1.500 Fuß, haben es geschafft, wieder ein Triebwerk anzubekommen und konnten damit, bevor sie wirklich an Boden gehen mussten, durchstarten.
Ja, vor allem an Boden gehen mussten in der Dunkelheit, in der Autorotation. Ja. Das ist so das Schlimmste, was einem Piloten passieren kann. Ja. Erstmal beide Triebwerke aus in den Wolken in der Dunkelheit und dann autorotieren. Und dann kommst du von mir aus unten aus den Wolken raus. Von mir aus siehst du dann auch noch irgendwo Lichter. Aber da, wo du hingehst, ist definitiv ein schwarzes Loch. Und du weißt ja gar nicht so richtig, meine Herren, also das ist das, ja.
Ja, das. Ja, ich glaube, die können alle ihren zweiten Geburtstag feiern.
Echt krass, ja, genau. Also die haben wirklich schnell geschaltet. Gut, jetzt waren wir aber immer noch bei Vordeck. Was kommt als nächstes?
Jetzt haben wir uns entschieden, was wir tun. Mhm. Jetzt kommt Execution, Ausführung. Mhm. Jetzt habe ich mich dazu entschieden. Ich habe gesagt, ich fliege doch noch die 10 Minuten bis nach Hause. Und jetzt sind die Schritte, was muss ich auf dem Weg tun und wer tut was? Und da kommt auch so ein bisschen Airmanship rein. Also wenn ich jetzt an Düsseldorf denke, ich komme von Süden, fliege ich mit dem Chip noch über die gesamte Stadt?
Solange es nicht rappelt.
Solange es nicht rappelt. Oder sage ich, na komm, ich nehme die Minute Umweg noch in Kauf und fliege am Rand von Düsseldorf, damit, wenn ich dann vom Himmel falle, zumindest nicht noch weitere Opfer am Boden erzeuge. Also hört sich makaber an, aber das sind ja Gedanken, die man als Pilot sich wirklich macht. Dass, wenn es dann wirklich das Schlimmste passiert, dass man zumindest nicht noch weitere Unbeteiligte mit ins Unglück reißt. Und ja, wer tut was? Also, wie verhalten wir uns, wenn wir dann an den Boden gehen? Mhm. Müssen am Boden noch Sachen gemacht werden? Muss ich vielleicht direkt einen Feuerlöscher raus, falls vielleicht irgendwas dann Feuer gefangen hat oder noch fangen könnte? Was sind so die nächsten Handlungsschritte, dass man das schon vorher bespricht, dass keiner überrascht ist von dem, was dann später passieren kann?
Ja, das ist richtig, ja. Ja, und als letzter Punkt würde dann praktisch Check stehen für die Überprüfung. Praktisch verwässert sich jetzt durch unser Handeln irgendwas. Ne? Wir hatten ja die Fakten gesammelt, wir haben unsere Optionen gezogen, wir haben die Risiken und Chancen bewertet, wir haben eine Entscheidung getroffen, wir haben irgendwas ausgeführt und am Ende steht dann praktisch die Überprüfung von allem, wo wir sagen, hat es uns jetzt was gebracht? Sollen wir das Vordeckmodell nochmal durchgehen? Und in der Hoffnung, dass sich die Situation dann verbessert hat und wir sagen können, nee, jetzt sind wir vielleicht gelandet oder haben irgendwie was weiß ich, das Triebwerk nochmal neu gestartet oder, ist es dann irgendwie besser geworden. Ja, so hangelt man sich da durch und kann dann hoffentlich aufatmen am Ende, ja, und sagen, Alter, war das knapp oder was auch immer, ja.
Ja, oder wie du gesagt hast, ne, du hast das Vordeck gemacht, es war alles gut und dann fängt es halt doch an zu rappeln.
Mhm, genau.
Dann kann ich nicht sagen, ich habe Vordeck gemacht, ich gehe zum Platz, sondern dann habe ich ja neue Fakten.
Mhm.
Das heißt, das ganze Vordeck fängt wieder von vorne an.
Mhm.
Ne, und ich muss dann halt eventuell eine andere Entscheidung treffen, weil ich jetzt halt ein neues Problem habe, was dazugekommen ist, was die Situation auf einmal komplett ändert.
Mhm. Und wo du vielleicht sogar noch schneller handeln musst, weil wenn das dann schneller anfängt zu rappeln und rappeln und rappeln und rappeln, ne? Ja.
Ja. Mensch, jetzt haben wir ganz schön lange über Vordeck gesprochen und jetzt, was denkst du, wie lange braucht das im Hubschrauber?
Das Vordeckmodell?
Mhm. Wenn man es macht, ich überlege gerade.
Schwierig zu sagen. Ich glaube, das hängt von der Situation auch ab. Ich glaube, das hängt auch davon ab, rappelt es vielleicht schon und du fängst mit Vordeck an, bist du mit den Gedanken jetzt so einfach dabei, als wenn es irgendwo vorne macht, Ding, weiß ich nicht was, irgendwas kommt, Vordeck Fail, wo du sagst, ja, okay, mal alles ganz smooth, ne? Keine schnellen Bewegungen und was weiß ich und arbeitest das in Ruhe ab. Also ich kann es dir echt nicht sagen.
Ja, aber es ist halt, also wir haben jetzt glaube ich eine Viertelstunde oder 20 Minuten allein über Vordeck gesprochen.
Das ja, gut,
dann ist doch ein bisschen lang.
Okay, ich habe gedacht, du wolltest Sekundenangaben haben.
Nein, um Gottes Willen. Nein, aber also das bewegt sich schon so im 1-2-Minuten-Bereich, ja, wenn man das durchspricht.
Das schon.
Ja, und das ist schon lang, wenn man ehrlich ist, wenn man 1-2 Minuten stoppt.
Das ist eine Minute ist schon wahnsinnig lang. Ja, wenn du wirklich in einer Situation bist, wo du handeln musst, ist eine Minute unfassbar lang.
Ja, ich finde das immer so lustig, wenn man mit Leuten spricht und man sagt dann so, ja, und dann hat mein Flugschüler das und das gemacht, wie ich eben so gesagt habe, da haben sie wieder versucht, einen umzubringen. Und dann, ja, und wie viel Zeit hattest du, um da zu reagieren? Und du sagst so, ach ja, das waren locker 1,5-2 Sekunden. Und du selber denkst so, das war ja super viel Zeit, um das zu recovern. Und die anderen Leute denken so, 1-2 Sekunden, du warst quasi tot. Ne? Ich glaube, gerade die Hubschrauberfliegerei noch im Vergleich zur Flächenfliegerei, da kriegst du ein ganz anderes Zeitgefühl.
Mhm.
Also das ist...
Wir sind halt auch tiefer.
Wir sind tiefer, wir müssen schneller reagieren, weil unser Fluggerät halt auch einfach instabil ist. Es will nicht fliegen.
Mhm.
Und wenn es das dann auch wirklich definitiv aufhören will, müssen wir noch mal schneller reagieren.
Mhm.
Aber darauf werden wir ja die ganze Zeit gedrillt, dass man das halt alles schnell machen kann. Von daher hört sich das manchmal so schlimm an, wenn wir sagen, ach, da hatten wir eine Minute, wo wir sagen, das ist ewig viel Zeit. Andere denken vielleicht, na, eine Minute ist nicht wirklich so viel. Ja, doch, in der Fliegerei ist eine Minute wirklich manchmal viel mehr, als man wirklich braucht.
Mhm, das ist richtig. Aber ich habe auch im CRM gelernt, bei uns im letzten CRM-Kurs, enjoy your emergency. Nicht hektisch sein. Ja, wirklich. Also wenn es die Möglichkeit nämlich gibt dafür. Wenn beide Triebwerke ausfallen, dann geht's halt runter, dann kann ich mir nicht die Zeit nehmen und sagen, okay, ich genieße das Ganze jetzt, weil ich bin schon in 20 Sekunden unten. Aber wenn es vorne halt einfach Ding macht und dann kommt irgendwas, wo du sagst, okay, jetzt erstmal in Ruhe, Vordeck, das durchgehen und so weiter und dann richtig reagieren als wir müssen jetzt ganz schnell, zack,
genau,
so und hin und her und so weiter und dann geht's nämlich schief.
Genau, das ist das andere. Wenn ich unbedingt handeln will und überschleunigt handle, dann habe ich natürlich auch ein Problem. Dann schaffe ich vielleicht Fakten für mich, die gar nicht existieren, mhm, und tue Dinge, die ich nicht hätte tun müssen, schalte mir im schlimmsten Fall das falsche Triebwerk aus, tritt ins falsche Pedal.
Klassiker, beides. Falsche Triebwerk im Simulator ausschalten oder ins falsche Pedal treten, auch in der Wirklichkeit. Weil man vergessen hat, ich sitze ja jetzt auf einmal nicht mehr in einem, blödes Beispiel, ja, nicht mehr in dem Hubschrauber, der rechts rumdreht, sondern der links rumdreht und dann trete ich ins falsche Pedal, weil in einem Notfall muss ich statt rechts links treten und dann,
ja,
das ist wichtig.
Genau, und da hast du genau recht, so erstmal Ruhe bewahren, enjoy your emergency, sehr schönes Ding. ja.
So ist das eben. Und das versuche ich übrigens auch in der Prüfung immer irgendwie mitzunehmen, das Thema, indem ich in manchen Prüfungen, ich mache ja nicht immer das Gleiche, aber in manchen mache ich es, wo ich dann einfach sage, pass mal auf, wir haben hier einen Notfall. Da unten sind 2 Autos zusammengestoßen, weit und breit ist keiner. Also alle, die mir zuhören und jetzt noch eine Prüfung machen müssen, die wissen schon dann, was kommt, aber das kann ich ja verändern. Da sind 2 Autos zusammengestoßen und wir müssen jetzt helfen, es ist weit und breit keiner, wir müssen jetzt runter. Und dann möchte ich gucken, wie reagiert der Schüler. Stürzt er sich aus dem Himmel runter, wie so ein Falke, so tschucht, was ja dann nicht so das Richtige wäre, oder nimmt er sich die Zeit und geht auf das Emergency-Manöver ein und sagt, hey, geh mal runter, ich funke jetzt schon mal Hilfe irgendwie an, dass irgendwie einer kommt und wir machen eine schöne Platzrunde und landen da rein und ich bringe mich nicht vorher um, bevor ich unten bin, ja. Aber das gibt's wirklich. Die werden dann so unter Stress gestellt, dass manche dann echt denken, ich muss jetzt hier genauso abtauchen, weil der muss ja schnell runter. Nein, ganz easy, das ist das Allerbeste, ja.
Das ist aber auch die größte Kunst, beurteilen zu können, wie dringend ist ein Notverfahren.
Mhm.
gerade bei Flugschülern, da bist du ja dabei, wir bringen auch unseren bei, egal was du erstmal für ein Notverfahren hast, flieg dir erstmal selber eine Platzrunde, beurteile dein Landegelände, lass dir Zeit. Später musst du dann natürlich irgendwann mal auf die Füße treten und sagen, so, du kannst jetzt schon so gut fliegen, du musst jetzt schon ein bisschen schneller werden, du fliegst vielleicht jetzt nicht eine ganze Platzrunde, sondern kreist da mal drumherum, damit es ein bisschen schneller geht. Und irgendwann, dass du an eine Beurteilung kommst, sollte ich jetzt noch irgendwie eine Art Platzrunde fliegen oder sind die Felder von mir alle so frei und ich habe Sonnenschein, kann 100 Kilometer weit gucken, ich sink jetzt einfach geradeaus, bis ich am Boden bin, weil da ist eh alles frei, dass man dann auch in so eine Beurteilung der Lage kommt. Aber ja, gerade je unerfahrener man auf einem Muster und generell mit seinen Flugstunden ist, desto mehr Zeit sollte man sich auch für ein Notverfahren nehmen.
Ja, und es gab auch schon Unfälle, da war eigentlich am Luftfahrzeug gar nichts dran, aber man hat sich selbst als Pilot so dermaßen unter Druck gesetzt, eben wegen so einer dringlichen Situation, wo man eigentlich gesagt hat, nee, jetzt ganz normal landen können, aber man verfällt selbst in so eine Hektik rein und obwohl es kein großes Problem ist, peng. Geht's dann schief? Mensch, Tim, guck mal, wie die Zeit rast hier. Ist so unfassbar.
Ja, haben wir es schon wieder geschafft.
Ja, meine Herren. Super. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, weil da geht es eben um die Prävention. Wie kann ich eben mit dem Risk Assessment vorbauen für bestimmte Situationen, um mehr Sicherheit zu erwirken? Und wie kann ich auch Piloten, die noch nicht so viel Erfahrung haben, zeigen, was kann alles schiefgehen? Und dann eben auch nochmal mit dem Vordeckmodell, wie ich als Pilot im Flug handeln kann, wo ich sage, da habe ich eine schöne Checkliste, die kann ich abarbeiten und dann schauen, ob es meine Situation verbessert. Toll, ja. Tolles Thema. Danke dir dafür.
Ja, danke dir. Und da draußen, wenn ihr noch irgendwelche anderen Akronyme habt, irgendwas, wo ihr sagt, das hat sich bewahrheitet, das hat sich bewährt. Ich habe auch vom Gerold Biener was Schönes für die Fliegerei in den Bergen bekommen. Vielleicht können wir da auch irgendwann mal drüber reden, vielleicht mit Gerold sogar selber. Mhm. Aber wenn ihr da draußen noch irgendwas habt, wo ihr sagt, das benutzen wir gerne, das klappt bei uns gut, schickt uns das, lasst uns drüber diskutieren auf Instagram, besucht uns auf abgehoben.podcast, dass wir immer noch ein bisschen aktiver da werden, interaktiver werden. Und ansonsten gucken Andreas und ich morgen und übermorgen mal auf der Messe, ob wir da vielleicht noch was Schönes, ein Thema für euch finden.
Ja, weil Freitag reden wir ja auch zusammen auf der Messe über ein Thema, ne?
Genau.
Können wir ein bisschen Werbung machen, wer vorbeikommen will.
Ja, stimmt. Also wer morgen nichts vorhat, Freitag, der, was ist das dann, der 19.?
Heute
20.?
Nee, 19.
Der 20. ist der Samstag, genau. Der 19. ist es, ja, ja. Der 19. sprechen Andreas und ich in Halle B5 über Wege ins Cockpit in der zivilen Fliegerei, bei uns bei der Polizei, was es da so für Möglichkeiten gibt. Einfach mal vorbeikommen, Fragen stellen, zuhören, bisschen miteinander quatschen. Vielleicht findet der ein oder andere ja dann spontan seinen Weg ins Cockpit.
Um 13 Uhr.
Genau.
Richtig, geht's dann los. Wir sind gespannt. Kommt gerne vorbei, wir würden uns freuen. Und dann wünschen wir euch einen tollen Start weiterhin in den Tag, in den Donnerstag.
Jawohl, macht's gut. Bis dann. Tschüss, Andreas.
Ciao, Tim. Mach's gut.